Wie bereits schon namentlich vorgestellt, Heinrich Finger, Missionsleiter der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Wir freuen uns sehr, dass du heute Morgen da bist, aber dass die Gemeinde dich auch ein bisschen persönlich kennenlernt. Zwei Fragen an dich. Und die erste Frage: Was eigentlich ist die VDM, also das Missionswerk Vereinigte Deutsche Missionshilfe?
Die VDM gibt es seit 55 Jahren bereits jetzt. Ich weiß, dass sie in vielen Gemeinden nicht bekannt ist. Aber wir sind eines der großen evangelikalen Missionswerke in Deutschland. Wir haben jetzt 335 Missionare in 45 Ländern. Und wir verstehen uns als Partner für Mission. Das heißt, wir haben keine eigenen Missionsgebiete, sondern vermitteln Leute, die von Gemeinden gesandt werden oder die selbst eine Berufung haben, auch dorthin, wo Gott sie haben möchte. Also wir sind von Deutschland aus in gewisser Weise ein Serviceleister, damit Leute den Dienst tun können, in den Gott sie berufen hat.
Genau. Und über diese Missionsgesellschaft wird nun auch dann Familie Samter ausreisen. Genau. Eine zweite Frage an dich, lieber Heinrich. Was macht dich als Person aus? Wer bist du persönlich? Man merkt schon, auch in der Funktion als Missionsleiter, Mission liegt dir offenbar am Herzen. Wer bist du? Was macht dich aus?
Das frage ich mich manchmal selbst auch, wer ich bin. Das geht euch wahrscheinlich auch so, immer wieder. Gut, ich bin 62 Jahre alt, verheiratet seit 35 Jahren mit Mathilde. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Im nächsten Jahr werden wir auch, so Gott will, 2 Enkelkinder haben. Die sind jetzt unterwegs, haben wir vor einigen Wochen erfahren. Freuen wir uns sehr drauf. Wir waren selbst 12,5 Jahre in Brasilien, haben dort mit dem Jans-Team gearbeitet, über die VDM. Ich habe an einer Bibelschule unterrichtet. Die ganzen Jahre war die letzten 6 Jahre dann auch Leiter der Bibelschule. Und wir sind seit 1998 zurück in Deutschland und seit 2001 bin ich Missionsleiter der VDM. Und die VDM liegt südlich von Bremen in Bassum, einer kleinen ländlichen Stadt.
Ja, vielen Dank für diese persönlichen Worte. Man merkt, Mission liegt dir wirklich am Herzen. Es zieht deine ganze Biografie durch. Und ich darf mir eine Bemerkung erlauben. Du hast dich richtig gut gehalten für 62.
Oh, danke.
Also hätte ich nicht geahnt.
Ja, ja, ich habe die grauen Haare versteckt.
Ja. Ja. Ja, wir hören nun auf deine Predigt und vorab darf ich ein Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für Heinrich, für seine Familie, für das, was du in sein Leben getan hast, was du in seinem Leben hineingesteckt hast. Wir danken dir, dass er heute Morgen hier ist. Herr, und er möchte jetzt in deinem Namen zu uns reden und ich bitte dich, dass du ihn segnest, dass du ihm Vollmacht schenkst, dass du ihn ausrüstest. Herr, dass du aber auch uns segnest und unsere Herzen und unsere Ohren.
Amen. Dankeschön, Gottes. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute Morgen hier sein kann. Es ist das erste Mal, dass ich hier bei euch bin. Ich komme ja sehr viel rum in ganz verschiedene Gemeinden. Wir haben Missionare aus ganz verschiedenen Hintergründen. Das ist äußerst spannend, wenn man dann in einer Gemeinde ist, die leicht charismatisch geprägt ist und dann am nächsten Sonntag oder im nächsten Monat ist man in einer russlanddeutschen Gemeinde mit sehr traditionellem Hintergrund. Das ist schon eine ganz große Spanne, die es dann auszuhalten gilt. Aber ich freue mich, wenn Gemeinden bereit sind, Missionare auszusenden. Das ist das Wichtigste von allem. Es geht gar nicht darum, welche Linie wir haben, sondern ist unser Herz da, wo Gottes Herz ist. Und ich denke, Aussendungsgottesdienste sind eine ganz feine Sache. Nicht nur für mich als Missionsleiter, ich freue mich natürlich darüber, aber ich denke, das ist auch für eine Gemeinde eine ganz feine Sache. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch hier so empfindet heute. Aber für mich ist das ein Zeichen, dass eine Gemeinde bezeugt, dass Weltmission ihr ein Herzensanliegen ist. Ich weiß, dass ihr nicht 24 Stunden am Tag an Weltmission denkt. Das müssen wir auch nicht. Das müssen wir auch als Gemeinde nicht. Ich bin selbst Ältester in unserer Gemeinde in Bremen seit 10 Jahren und ich weiß, dass Gemeindeleben noch viel mehr ausmacht. Aber es ist wichtig, dass Weltmission ein wichtiger Bestandteil im Gemeindeleben ist. Und ich merke immer wieder, dass solche Gottesdienste herausholen aus dem Alltagstrott. Es gab mal ein Lied, da hieß es, man dreht so seine Runden in 24 Stunden mit Aufstehen, Essen, Geld verdienen, Schlafen gehen. Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch von Arno und Andreas. Auch in der Gemeinde ist das doch so, Monat für Monat das Gleiche. Jahr für Jahr, vielleicht schon Jahrzehnt für Jahrzehnt gibt es ja Gemeinden, Jahrhundert für Jahrhundert seltener. Aber wir haben unsere Routine, den Alltag, die Regelmäßigkeit. Und ich denke, das ist an sich etwas Gutes. Man braucht auch Gewohnheit. Wenn es etwas Beständiges gibt, das tut gut. Es gibt so viele Programme, die wiederkehren, die uns beschäftigen. Und da ist sicher viel Gutes dabei. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass das viele Gute in unseren Gemeinden uns von dem Besseren abhalten kann. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, sehen wir ja auch eine gewisse Beständigkeit in der Gemeinde in Jerusalem. Regelmäßigkeit. Und das war nicht unbedingt negativ, aber wenn es so gemütlich wird, dann wird man meistens träge. Und das wurde gestört, weil die Gemeinde sich so an das nette Beisammensein gewöhnt hatte und sie hatte nicht den Blick für den Auftrag, den Jesus ihnen ja eigentlich gegeben hatte, geht hin in die Welt. Und die erste Gemeinde in Jerusalem war noch von diesen Kommstrukturen des Alten Testamentes geprägt. Da sollten die Völker kommen zum Tempel. Und Jesus hat gesagt, geht. Das war etwas ganz anderes für die neue Gemeinde der damaligen Zeit. Da waren Menschen, die treue Nachfolger Jesu waren und viele kamen dazu. Aber Gott selbst musste dafür sorgen, dass die erste Gemeinde ging, um seinen Missionsauftrag auszuführen. Es gab Verfolgung nach der Steinigung des Stephanus und die Zerstreuung in Gegenden, wo das Evangelium von Jesus Christus noch nicht bekannt war. Gemeinde wurde aus ihrer Routine herausgerissen und in die Realität der Nachfolge gestellt. Nicht, dass sie Jesus nicht liebten, aber sie waren so schön unter sich. Und das war noch nicht alles, das war nur ein Teil. Nachfolge aber hat ja etwas mit unserem Leben in der Welt zu tun. Nachfolge findet ja nicht nur in der Gemeinde statt, natürlich auch in der Gemeinde. Aber Nachfolge Jesu hat mit der Welt zu tun. Dass Jesus Christus unser Retter, aber auch Herr ist, soll in der Welt bezeugt und gelebt werden. Nachfolge ist das Ziel der Gemeinde und da lassen sich alle anderen Elemente unseres Christenlebens einordnen. Nachfolge um Jesu willen, weil er alles für uns getan hat, um uns zu erretten. Ich möchte euch ein paar Verse lesen aus Matthäus 19, die Verse 27 bis 30. Da antwortete Petrus und sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es 100-fältig empfangen und das ewige Leben erben. In Matthäus 10 im Paralleltext heißt es, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. In diesem Text stellt Petrus eine immer wiederkehrende, zutiefst menschliche Frage. Wir tun etwas für andere, was bekommen wir dafür? Was wird uns dafür zuteil? Was habe ich davon? Oder salopp gesagt, was bringt mir das? Kennen wir diese Frage? Vielleicht fragt ihr das gar nicht. Ich kenne das in meinem Leben immer wieder. Was bringt mir das jetzt, wenn ich das mache? Es klingt so im Zusammenhang mit der Frage, die Petrus stellt, an Jesus, als müsste Gott uns etwas bieten, etwas für uns tun, damit wir Jesus nachfolgen. Was bringt mir das, wenn ich Jesus nachfolge? Aber Petrus fragt diese Frage und ich bin froh, dass er sie fragt, dass sie überliefert ist. Wenn Petrus fragt, mag das noch verständlich sein, weil das vor dem Tod und der Auferstehung Jesu war. Da haben die Jünger noch gar nicht richtig begriffen, was Jesus eigentlich wollte. Aber fragen wir sie nicht auch nur zu oft? Was habe ich davon? Gemeinde, was haben wir davon, wenn wir evangelisieren? Wenn wir soziale Aktionen starten? Was haben wir davon, wenn wir Missionare aussenden? Ich glaube, das ist grundsätzlich die falsche Frage. Was ist denn Nachfolge? Ich weiß nicht, ob ihr euch Gedanken gemacht habt. Was heißt das überhaupt, Jesus nachzufolgen? Nicht einfach nur Christ zu sein, sich bekehren und dann bin ich Christ und dann ist alles fertig. Nachfolge heißt doch Jesus nachgehen, etwas verlassen. Aber warum tun wir das? Warum folgen wir Jesus nach? Ich denke, das Erste ist doch, aus Liebe zu ihm wollen wir so leben, wie es ihm gefällt. Aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Zinzendorf hat einmal gesagt, dass er hat sich bekehrt, als er unter einem Bild mit der Kreuzigung stehen sah, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und ist das nicht eine berechtigte Frage? Aber auch hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht meinen, Gott wäre von unserem Dienst abhängig. Wenn Gott von unserem Dienst abhängig ist, dann muss er uns ja wieder was bieten. Dann schaukelt sich das immer weiter hoch. Es geht gar nicht darum, etwas zu bekommen. Was sollten wir denn noch bekommen, was wir nicht bekommen haben? Was habt ihr denn bekommen, als ihr angefangen habt, Jesus nachzufolgen, als ihr zu Jesus gekommen seid? Wir haben schon alles erhalten, sagt Petrus in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Was wollen wir denn noch mehr haben? Und Petrus hat das begriffen, wenn wir an seine Frage denken, die er Jesus gestellt hat, und dann an diesen Brief. Dann hat Petrus begriffen, was er bekommen hat, dadurch, dass er Jesus nachfolgt. Wir haben bekommen, dass wir in Gott zufrieden sein können. Und das ist nur möglich, wenn wir im Willen Gottes leben. Wozu bringt uns das, dass wir schon alles bekommen haben? Also diese Frage, was habe ich davon, was bekomme ich dafür, ist müßig. Weil wir gar nicht mehr bekommen haben, als wir in Jesus schon bekommen haben. Wozu bringt uns das? Spornt uns das an? Wir haben etwas bekommen, alles bekommen, um es weiterzugeben für Jesus, um es zu verschwenden, zu verschenken. Es geht darum, dass wir als seine Nachfolger seinen Willen auf dieser Erde tun. Es geht darum, dass wir zum Gehorsam des Glaubens kommen, zum Gehorsam des Glaubens. Glaube steht nicht allein, Glaube steht immer mit dem Gehorsam zusammen. Und Gehorsam ist man einem anderen gegenüber. Und Paulus sagt einmal, als er gefragt wurde, wer er ist, ich habe den Auftrag bekommen, den Glaubensgehorsam unter den Nationen aufzurichten, das weiterzugeben und Menschen zu diesem Glaubensgehorsam anzuspornen. Es geht darum, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das geschieht einmal durch die Anbetung Gottes, durch die Gemeinschaft der Heiligen, auch Gemeinschaft mit manchmal seltsamen Heiligen, aber auch die Bereitschaft zum Dienst, die Verkündigung, das Zeugnis. Das sind die Elemente. Um das zu tun, haben wir von Jesus alles bekommen. Wir haben keine Ausrede. In Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Habt ihr euch auch schon mal ertappt dabei, dass ihr sagt, ich habe keine Liebe für diesen Bruder, für diese Schwester? Dann widersprechen wir dem Wort Gottes. Wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist die Liebe da. Sie ist irgendwo verschüttet, vergraben. Aber sie ist grundsätzlich da. Wir können nicht sagen, wir haben keine Liebe. Die Grundfrage ist, bist du ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu oder bist du einfach nur Christ? Ich möchte bewusst diese Unterscheidung machen. Jeder von euch würde sagen, ja, natürlich bin ich das. Aber woran erkennt man das? Ich denke zuerst eben an der Liebe. An der Liebe, die wir untereinander haben, sagt Jesus. Dann am Gehorsam. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut doch nicht, was ich euch sage? Das ist eine der entscheidenden Fragen. Ich freue mich über viele lebendige Gemeinden in unserem Land, in ganz unterschiedlicher Weise. Die meisten Gemeinden, in die ich komme, sind lebendige Gemeinden. Das manifestiert sich ganz unterschiedlich. Aber wenn man hinter die Kulissen sieht und wenn man dann übernachtet irgendwo, wenn man länger mit Leuten im Gespräch ist, wenn Leute mal zu uns nach Bassum kommen, dann erzählen sie auch manchmal von dem, was hinter den Kulissen passiert. Und das ist für mich nicht neu. In unserer eigenen Gemeinde ist das ganz genauso. Bei uns wie überall, würde ich sagen. Aber da ist so viel Selbstsüchtiges, damit wir uns wohlfühlen. So viel Ich-Sucht. So viel, was bringt mir das, wenn ich da im Putzdienst mitarbeite? Ich hab's ja nicht dreckig gemacht. Oder so viel, jetzt bin ich mal dran und das ist mein Recht. Wir erleben das auch immer wieder. Meine Frau ist Leiterin des Catering-Teams in unserer Gemeinde und sie ist oft so frustriert, wenn es darum geht, dass Leute mal die zweite Meile gehen. Einfach mal was anpacken, was ihnen persönlich nichts bringt. Es ist einfacher, im Lobpreisgottesdienst zu sitzen oder zu stehen, als an die Hecken und Zäune zu gehen. Die Leute sehen bei uns ja alle so sauber aus, in unserer Umgebung. Die sehen ja nicht verloren aus bei uns. Oder liegt es daran, dass wir keinen Blick dafür haben, weil wir so weit weg sind von der Realität des Lebens der Menschen auf dieser Erde, dass sie Schafe sind, die keinen Hirten haben? Es ist schön, im Lobpreisgottesdienst zu sitzen. Aber so ein Gottesdienst sollte uns zurüsten, um an die Hecken und Zäune zu gehen. Entweder hier in unserer Umgebung oder darüber hinaus. Kommen wir zurück zu unserem Event von heute Vormittag. Aussendungsgottesdienst. Da steht das Herzensanliegen Gottes im Mittelpunkt. Da ist Nachfolge ganz konkret gefragt. Und die Tatsache, dass wir heute diesen Gottesdienst haben, zeigt, dass ihr den Auftrag Jesu ernst nehmt. Und das ist gut so. Und es ist gut so, es sich nicht zu leicht zu machen. Es ist berechtigt, alles gut zu durchdenken, die Kosten zu überschlagen, was es bedeutet, Missionare zu senden. Weil Gott möchte, dass wir ihm von ganzem Herzen dienen und das, was wir tun, von Herzen tun und nicht einfach nur, weil es Pflicht ist. Einmal sind es die Kosten der Nachfolge, aber dann auch der konkreten Manifestation der Nachfolge im Senden als Gemeinde, da wird Nachfolge konkret, und im Gehen, da wird Nachfolge für einen oder eine Familie konkret. Vielleicht habt ihr euch die Frage als Gemeinde auch schon oft gestellt. Gerade im Zusammenhang, was Weltmission angeht. Was bringt uns das, uns für die Weltmission zu engagieren? Was bringt uns das, Phil und Ingrid und ihre Kinder nach Israel zu senden? Ich frage jetzt nicht jeden Einzelnen, ob ihr euch das gefragt habt. Aber stellt euch dieser Frage, dieser Tatsache ganz ehrlich, wenn es so ist. Grundsätzlich macht Jesus an anderer Stelle eine harte Feststellung. Und meine Frau sagt immer, das ist immer so hart, wenn du das so zitierst, aber es steht nun mal in Lukas 17, Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist einer der härtesten Verse im Neuen Testament, finde ich. Grundsätzlich sagt Jesus, was willst du überhaupt? Tu, was du zu tun schuldig bist. Du bist doch mein Knecht, mein Sklave. Und Sklaven stellen doch nicht in Frage, das zu tun, was ihnen aufgetragen ist. Und da ist die Frage, was bringt mir das, völlig unberechtigt. Ich habe das zu tun, was mir gesagt wurde. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. In Bezug auf unsere Frage, die Petrus stellt, freue ich mich, dass Jesus darauf eingeht und nicht so hart ist wie ich heute Morgen. Der dann einfach das abblockt. Jesus geht darauf ein. Gott ist uns nichts schuldig, er hat uns in Jesus Christus schon alles geschenkt. Und doch geht Jesus darauf ein, was wird uns dafür zuteil, fragt Petrus. Was bringt uns das? Gehen wir dem doch mal nach, was es uns bringt. Was bringt es den Missionaren, die gehen? Was bringt es Phil und Ingrid zu gehen? Wenn wir realistisch sind, und ich weiß, was das heißt, als Missionar zu gehen, wir sind vor 31 Jahren ausgereist nach Brasilien mit zwei kleinen Kindern. Die Großmütter sind zurückgeblieben, die Familie ist zurückgeblieben. Da könnt ihr euch schon vorstellen, was das bringt. Es bringt Abschiedsschmerz. Es bringt menschlich gesehen Leid. Wenn man es gewohnt ist, dass die Kinder alle um einen herum sind und die Enkelkinder sind immer alle da, und dann sind auf einmal zwei Enkelkinder weg und zwei Kinder sind weit weg, 12.000 Kilometer weg. In einem Lied heißt es, Abschied nehmen ist wie sterben. Und das stimmt. Das bringt uns Leid. Es tut weh in dem Moment. Alles verlassen, das ist gar nicht so einfach, wie man das meint. Und andere helfen einem auch nochmal dabei. Ich hatte dann mal zwischendurch eine Diskussion mit meinem Bruder. Da ging es um so ganz irdische Dinge wie einen schönen antiken Schrank, den meine Mutter hatte. Und wer den denn eines Tages mal bekommt? Und dann hat mein Bruder gesagt, du brauchst das ja nicht, du bist doch Missionar. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Da kommt es. Alles verlassen, die Hand aufmachen und abgeben. Es ist eine gewisse Faszination, in die Mission zu gehen, aber es ist nicht eine Ferienreise. Es ist was ganz anderes. Sich auf etwas Neues einstellen, das kann Schmerz bereiten. Dieser Schock, in eine andere Kultur zu kommen. Es ist wahrlich nicht ein Zuckerschlecken, wenn man als Missionar in eine andere Kultur geht. Aber Jesus gibt die Antwort, dass es etwas bringen wird. Und das freut mich so, dass Jesus nicht sagt, mach doch, was dir zu tun aufgetragen ist und fertig. An dieser Stelle sagt er es nicht. Sondern er sagt, du wirst bekommen. Und er zählt das auf. Häuser, Brüder, Schwestern. Und interessant ist zu sehen, er beschenkt erst mit Menschen. Er redet über Menschen. Im Psalm 2, Vers 8 heißt es, ich will dir die Nationen zum Erbe geben. Das Kostbarste sind Menschen. Und ich bin sicher, dass Gott holt aus der Enge des Herzens heraus und wird die Füße auf weiten Raum stellen, wenn man diesen Abschied überwunden hat. Und ich kann bezeugen, wir sind mit so vielen Menschen beschenkt worden in Brasilien. Ich habe nicht im direkten Kontakt als Evangelist gearbeitet, aber die vielen jungen Menschen, die bei uns durch die Bibelschule gegangen sind, das waren Geschenke Gottes und wir denken heute noch gerne daran. Und wir haben auch immer wieder Kontakt mit Leuten, die heute in ihrem Dienst stehen, an dem wir praktisch teilhaben durch das, was wir vor Jahren gesät haben. Das haben Leute auch schon zum Ausdruck gebracht. Es waren vor einigen Jahren, vor 3, 4 Jahren, war ein Ehepaar aus Brasilien in Deutschland, die kamen uns besuchen und haben gesagt, wir möchten euch ganz persönlich Danke sagen, dass ihr gekommen seid, dass ihr uns gelehrt habt. Und er ist heute Mitverantwortlicher in seiner Denomination in Brasilien. Er ist einer der Leiter der Denomination. Das hat uns beschämt. Aber das ist das, was es uns bringt, wenn wir Jesus nachfolgen und alles verlassen. Wir bekommen viel mehr, vielleicht andere Dinge. Was bringt es der Gemeinde? Missionare senden fordert heraus. Und das kann eine Last sein. Ich weiß, dass das eine Last sein kann. Es muss investiert werden. Das ist Arbeit, Missionare senden. Man kann natürlich sagen, geht mit Gott, aber geht jetzt endlich und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist nicht Sendung. Sendung beinhaltet mehr. Sendung heißt, an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmen, nämlich besonders der Missionare. Einmal bedeutet das ja auch, dass wir hier an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmen, aber die Missionare gehören ja weiterhin dazu. Sie sind nur Außendienstmitarbeiter der Gemeinde. Das heißt, ermutigen, tragen, auch auf die Distanz, versorgen. Das bedeutet, Zeit zu investieren, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die sich investieren, in ihrer Zeit den Kontakt zu halten. Das bedeutet, Geld zu investieren. Mission kostet Geld. Mission hat immer Geld gekostet. Auch beim Apostel Paulus hat es Geld gekostet. Er hat es teilweise selbst verdient. Nur von den Philippern hat er sich etwas geben lassen. Es bedeutet, Kraft haben zum Lastentragen. Und ich sage euch, die Missionare haben die gleichen Lasten zu tragen, die ihr habt. Die Missionare sind keine Helden. Und ich sage immer zu denen, die Leute fragen mich, aber die Missionare, haben die denn auch Probleme? Das sind doch diese geistlichen Helden. Ich sage immer, Leute, welche Probleme habt ihr in der Gemeinde? Und dann wird erzählt, Eheprobleme, Krankheit, Unversöhnlichkeit und. Und dann sage ich, wisst ihr was, genau die gleichen Probleme haben die Missionare. Sie kommen ja aus euren Gemeinden. Sie sind nicht heiliger als ihr. Und da heißt es eben, auf die Distanz diese Lasten mitzutragen. Und das heißt auch, Nerven zu haben, Nerven zu behalten, wenn Probleme auftreten, spezielle Probleme. Wenn dann auf einmal Sünde im Leben des Missionars ist. Hier vor Ort können wir das regeln, untereinander, wir finden Wege. Und dann ist da auf einmal beim Missionar, der weit weg ist, irgendwas vorgefallen. Da muss man Nerven behalten und nicht gleich abschneiden. Tragen, das beinhaltet Sendung. Aber da ist doch auch so viel Positives, wenn wir Missionare senden. Wir haben so viel mit uns selbst zu tun, was nicht unbedingt immer positiv ist. Aber gerade Missionare zu senden, lenkt doch den Blick weg von den eigenen Problemen, sich immer nur um sich selbst zu drehen oder um die neuen Stühle im Gemeindehaus oder weiß ich was für Fragen. Natürlich sind das Fragen, die uns beschäftigen und die haben auch ihren Platz. Sie sollen nur ihren Platz behalten und da bleiben, wo sie sind. Es sind nicht die wichtigsten Dinge, sondern das sind Dinge, die uns dienen. Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht um Unwesentliches drehen, während die Menschen draußen verloren gehen. Und wenn wir Missionare senden, dann werden wir hineingenommen in die Vision Gottes für diese Welt. Und dann, das ist das wirkliche Leben, wie Gott es gedacht hat. Und er verheißt uns Fülle des Lebens. Wenn wir das tun, was er gesagt hat, dann beschenkt er uns mit all dem, was Jesus aufgezählt hat. Und das ist die Fülle des Lebens, wie Gott es meint. Wir bekommen den Blick für die Menschen. Und das ist der Reichtum Gottes. Alles andere wird vergehen, aber Menschen bleiben. Entweder in der Ewigkeit bei Gott oder im ewigen Verderben. Heute ist es verschoben. Heute ist das Materielle vor dem Menschen. Das Materielle ist wichtiger als der Mensch. Es hat einmal jemand gesagt, wir wurden geschaffen, um die Menschen zu lieben und die Dinge zu gebrauchen. Was haben wir daraus gemacht? Wir gebrauchen die Menschen und lieben die Dinge. Und wir müssen auch in der Gemeinde aufpassen, dass das nicht so ist, sondern dass die materiellen Dinge uns dienen und dass wir mit den materiellen Dingen den Menschen dienen und Gott dienen, die Dinge, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Was hat eine Gemeinde sonst noch davon? In Philipper 4, Vers 17 schreibt Paulus an die Philipper, ich hatte schon erwähnt, das ist die einzige Gemeinde, von der er Geld genommen hat. Er sagt nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Wenn Gemeinde sich sendet und Gemeinde gibt und Gemeinde sich investiert in Mission, dann wird sie Anteil an der Frucht haben, die der Dienst des Missionars bringt. Ich stelle mir das so vor, da ist im Himmel eine Rechnung. Und wenn der Dienst von Phil und Ingrid Frucht bringt, und das hoffen wir, dass Gott das wirkt, dann wird das Phil und Ingrid gut geschrieben. Dann wird das den Menschen dort in Nazareth gut geschrieben. Aber es wird euch auch gut geschrieben. Ihr habt Anteil daran. So sagt Paulus das ganz praktisch, wie ein Geschäftsmann. Und das ist das Schöne zu sehen. Frucht ist etwas, das wir gemeinsam bringen. Ihr sagt immer, ja, ich kann ja nicht gehen. Aber du hast Teil an der Frucht, genauso wie der Missionar, der geht. Und das finde ich so spannend und interessant, dass wir direkt beteiligt sein können, obwohl wir auf unseren Stühlen hier sitzen bleiben. Wenn wir unser Herz dort haben, wo Gott wirken möchte. Und ist das nicht genug, um motiviert zu sein, an der Weltmission praktisch teilzuhaben? Lasst euch immer wieder neu motivieren von Gottes Vision für diese Welt. Ich möchte zum Schluss kommen. Mission ist Teil des Dienstes, zu dem Gemeinde berufen ist und gehört zum Wesen des christlichen Glaubens. Eigentlich ist alles, was wir tun, Mission, weil wir ein Zeugnis in dieser Welt sind, auch wenn wir nicht reden. Aber Weltmission ist ein spezieller Part auch in der Gemeinde. Es gab vor Jahren mal einen Leserbrief zu einem Spiegelartikel, in dem Mission angegriffen wurde. Da war mal Mission sehr stark im Spiegel, im Fokus und wurde dann angegriffen vor, ich weiß nicht mehr wann, das war schon 10 Jahre her. Und dann wurde ein Muslim zitiert, der verständlicherweise dagegen ist, dass Christen in ihm ihren Glauben bezeugen. Aber er sagt, nur die, die es tun, respektiert er. Nun scheint der im Neuen Testament überlieferte Missionsbefehl zwischenzeitlich auch in kirchlichen Kreisen umstritten zu sein. Zumindest aber die Methode, mit der er in der Vergangenheit ausgefüllt worden ist. Gleichwohl gilt, dass der Missionsbefehl zum Wesen des Christentums gehört. Das Christentum würde, wollte es auf den Missionsbefehl verzichten, seinen prägenden Charakter verlieren, hat ein Muslim geschrieben. Und ein anderer Satz von George Cowor, das ist einer der Kaplane der englischen Königin, war das vor einigen Jahren. Er hat gefragt, ist das Evangelium von Jesus Christus eine gute Nachricht? Sie frage an euch, ist das Evangelium von Jesus Christus eine gute Nachricht? Ja, ja. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, es ist eine gute Nachricht. Wenn es eine gute Nachricht ist, dann müssen wir sie allen weitergeben. Wenn ich sage, es ist keine gute Nachricht, dann braucht es auch die FEG Rheinbach nicht mehr. Das hat er nicht so gesagt. Er hat nur gesagt, dann braucht es auch keine Kirche mehr. Dann braucht es auch eure Gemeinde nicht mehr, wenn wir sagen, es ist keine gute Nachricht. Wenn ich sage, es ist eine gute Nachricht, dann müssen wir sie mit allen teilen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in der Zukunft in der Begleitung von Familie Samter macht, aber auch in eurer Umgebung, in der ihr hier seid. Und ich wünsche euch Gottes reichen Segen dazu. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus Christus, deinen Sohn, gesandt hast, dass wir gerettet sein dürfen in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in diesen großen Auftrag der Rettung der Welt. Die Grundlage ist gelegt, aber du sendest uns als deine Gemeinde in diese Welt und du forderst uns heraus, als Ortsgemeinde Menschen zu senden, damit andere dich kennenlernen, auf direktem oder indirektem Wege. Und wir danken dir, dass wir das heute hier ganz praktisch tun dürfen, Menschen zu senden, damit sie diesen Dienst ausführen in deinem Auftrag und im Auftrag der Gemeinde hier. Und wir rechnen mit deinem Segen, deinen Verheißungen, die du auf diesen Gehorsam gelegt hast und sind gespannt, was du tun wirst. Und bitten dich, dass du Samters begleitest, die Gemeinde hier begleitest und dass sie das, was sie gelernt haben aus deinem Wort und immer wieder neu lernen, auch umsetzen zu deiner Ehre und zum Heil der Menschen um sie herum und weltweit. Wir danken dir, dass du uns begleitest und mit uns gehst.